Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 40. Ausgabe von Nachdenken, unserem BVI-Podcast. Und heute haben wir ein Thema aus dem Bereich Marktinfrastruktur, nämlich die Verkürzung der Abwicklungszyklen. Und deswegen spreche ich heute mit meinem Geschäftsführungskollegen Rudolf Siebel.
Hallo Thomas.
Hallo Rudi. Du machst bei uns das Thema Marktdaten, du kümmerst dich um das Thema Marktinfrastruktur und ein großes Thema im Moment ist die Verkürzung des Abwicklungszykluses in Amerika von T plus 2 auf T plus 1. T bedeutet Trade, plus 2 bedeutet 2 Tage. Danach ist dann, wenn ich eine Aktie gekauft haben sollte oder eine Anleihe, das Wertpapier in meinem Depot.
Genau.
Oder im Falle des Verkaufs das Geld auf meinem Konto. Das ist also gemeint mit T plus 1 bzw. T plus 2. Und bevor wir jetzt über die Amerikaner sprechen, lassen wir uns nochmal in die Vergangenheit schauen. Ich habe Mitte der 90er Jahre bei der Börse angefangen zu arbeiten. Und wir hatten damals in Deutschland schon T plus 2 und die Amerikaner hatten noch T plus 3. Und wir haben uns immer gefragt, warum dieser reife und moderne und riesige Kapitalmarkt nicht in der Lage war, T plus 2 zu machen, sondern so lange bei T plus 3 blieb. Die Amerikaner sind ja sehr spät auf T plus 2 umgestiegen. Warum waren die so lange bei T plus 3?
Ja gut, ich glaube, die Amerikaner haben, anders als die Deutschen, vielleicht nicht so dieses Bewusstsein fürs Engineering per se. Und solange Prozesse manuell preiswerter und kostengünstiger durchgeführt werden können als automatisierte Prozesse, hat man das halt noch beibehalten. Ne? Jetzt ist es jedenfalls anders. Also auch die SEC drängt jetzt darauf.
Also erstmal haben die Amerikaner lange T plus 3 gemacht. Das bedeutet, sie haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, dadurch, dass es in Deutschland oder anderen europäischen Ländern schon T plus 2 gab. Sie haben einfach weitergemacht mit T plus 3. Irgendwann haben sie dann umgestellt auf T plus 2. Und jetzt kommen sie mit T plus 1. Warum?
Also das war keine Aktion des Marktes oder der Marktbeteiligten, sondern es war eine Aktion von Herrn Gensler, dem gegenwärtigen Chef der SEC, der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der zur Vermeidung von Risiken, nachdem wir ja in den letzten Jahren einige größere Kapitalmarktevents hatten, zuletzt noch im März 2020 bei Corona mit massiven Marktabschwüngen und Aufschwüngen, immenser Volatilität, in der die Fed auch Geld in den Markt schießen musste, hat sich jetzt die SEC wahrscheinlich zusammen mit der Fed gesagt, wir wollen jetzt einen Teil der Risiken rausnehmen und haben eben die zu lange Dauer des Übergangs von Eigentum und Zahlung als ein mögliches Risiko identifiziert, das sie zurückführen wollen. Und das hat dann die SEC auch durchgezogen. Ich war selbst überrascht. Ich weiß noch, August, September 22 dachte ich, das wäre eine Ankündigung eines Dialogs. Und da haben uns dann die Amerikaner gleich gesagt, nein, nein, die SEC macht das fest. Es geht nur noch darum, ob es Mai oder September 24 wird. Am Ende wurde es sogar der 28. Mai 2024. Das heißt, mit einer relativ kurzen Umstellungsfrist hat die SEC das in den Markt geprügelt.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor einem Jahr auf einer Konferenz des CDU-Wirtschaftstags in Berlin war. Und da saß ich auf einem Podium zusammen mit Adam Farkas. Adam Farkas ist Hauptgeschäftsführer der AFME. Die AFME ist der Europa-Ableger der amerikanischen Investmentbanken, also ein sehr großer und einflussreicher Verband. Da sind natürlich auch europäische Banken mit organisiert, aber die Machtverhältnisse sind, wenn wir unter uns jetzt mal bleiben, schon so, dass die amerikanischen Investmentbanken dort den Ton angeben. Und Adam Farkas sagte mir am Rande dieser Diskussion, dass Gary Gensler ihn persönlich angerufen hat und Druck gemacht hat und ihm gesagt hat, dieses T plus 1 wird auf jeden Fall kommen.
Genau, und vor allem hat dann Herr Farkas ja auch den Auftrag erhalten, das in der EU bzw. in der Region Europa, inklusive auch UK und Schweiz, voranzubringen. Weshalb wir uns auch seit über einem Jahr in einer verbändeübergreifenden Arbeitsgruppe der AFME engagieren, zusammen mit der EFARMA als einzige Fondsverbände, um eben zu überlegen, wie man T plus 1 in Europa, also sowohl in der EU als auch in UK, implementieren kann. Ich glaube, dass es grundsätzlich kommen wird. Und
ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Amerikaner konnten es sich leisten, jahrelang bei ihrem alten T plus 3 zu bleiben, während in Europa schon T plus 2 Standard war. Ich glaube, umgekehrt werden wir es uns nicht leisten können, lange bei T plus 2 zu bleiben, wenn die Amerikaner schon auf T plus 1 umgestellt haben. Da ist einfach der amerikanische Markt zu groß, der Kapitalmarkt zu wichtig, sodass also da auch ohne politischen Druck schon genügend ökonomischer Druck besteht oder auch um das Risiko zu minimieren, dass wir dem amerikanischen Beispiel folgen und auch T plus 1 einführen.
Das bleibt für unsere Mitglieder unausweichlich. Die BVI-Mitglieder halten im Schnitt ungefähr 15% ihrer Assets under Management in amerikanischen Wertpapieren und in den Aktienfonds sind sogar über 30%. Also man kann sagen, dass bis auf wenige Ausnahmen jedes BVI-Mitglied letztendlich auf jeden Fall die T+1-Umstellung in Amerika mitmachen muss. Und natürlich sind wir dann auch vorbereitet perspektivisch auf eine Umstellung in UK oder in der EU.
Lass uns noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen bei den Abwicklungszyklen T+1, T+2. Also gehen wir mal davon aus, die Amerikaner haben schon T+1, wollen es ja umsetzen am 28. Mai dieses Jahres, während wir hier immer noch bei T+2 sind. Zumindest für eine gewisse Zeit, weil früher oder später und meines Erachtens eher früher als später werden wir ja auch auf T+1 umstellen. Was passiert jetzt konkret? Nehmen wir mal an, wir haben einen Montag. An diesem Montag fließen Anlegergelder in einen Aktienfonds und der Aktienfondsmanager kauft dort dann mit diesen Anlagegeldern Aktien in den USA. Das würde ja dann bedeuten, dass am Dienstag schon die amerikanischen Aktien verbucht sind.
Verbucht sind und bezahlt sein müssen.
Bezahlt auch sein müssen. Und das ist jetzt interessant. Das heißt, der Fondsmanager muss natürlich die amerikanischen Aktien bezahlen. Das Geld des Anlegers ist aber noch gar nicht da, weil bei uns üblicherweise 2 Tage vergehen. Das hat jetzt nichts mit Wertpapierabwicklung zu tun, weil es geht ja hier um Kasse. Aber üblicherweise ist der Weg vom Kunden in den Fonds doch auch so lang, dass er 2 Tage in Anspruch nimmt.
Genau.
Das heißt, der Kunde hat in Wahrheit noch nicht das Geld in den Fonds überwiesen, aber der Fondsmanager muss schon die Aktie bezahlen. Das heißt, es gibt eine Zeitdifferenz von einem Tag.
Genau. Das nennen die Fachleute Englisch Funding Gap. Und in der Zeit muss man eben sehen, dass man zum Beispiel eine Kreditlinie entweder bei der Depotbank selbst hat oder bei einem anderen Kreditinstitut, um das Geld sozusagen vorfinanzieren zu können.
Man könnte es natürlich auch aus der Kasse bezahlen.
Man hat die Kasse oder perspektivisch stellen wir eben um. Und ich kenne das ja schon als Bankkunde, dass man auch sogenannte Sofortzahlungen machen kann, wo dann die Zahlung eben sogar im Sekundentakt erfolgen könnte. Das müssten aber natürlich die Fondsgesellschaften dann auch in ihren Regularien, den Fondsprospekten vorsehen, dass der Anleger eben weiß, er kann nicht wie gewohnt eine langsamere SEPA-Überweisung machen, sondern muss dann über Instant Payment schneller bezahlen.
Und wenn also die Kasseposition nicht ständig angegriffen werden soll, dann muss man diesen einen Tag vorfinanzieren.
Ja.
Aus dem Fonds heraus. Diesen Funding Gap irgendwie überbrücken.
Genau.
Und das geschieht wie?
Ja, also eine Diskussion ist eben, da sind die Verwahrstellen oder Depotbanken sehr alert, dass die Fondsgesellschaften mit ihnen entsprechende Verträge abschließen, wenn sie solche Kreditlinien haben wollen. Und die Verwahrstellen machen auch sehr deutlich im Augenblick in der Diskussion, dass das beileibe nicht eine Sache ist, die für jeden Fonds und jede KVG gewährt wird, sondern auch dort wird man auf den Status des Kunden achten, weil natürlich auch die Kreditlinien, die Banken vergeben können, durch Eigenkapital beschränkt sind, sodass die nicht zu viel Kredit auch in eine Sparte schicken wollen, die nicht besonders viele Basispunkte an Return, an Gewinn erwarten lässt.
Also da haben wir schon einiges an Umstellungsaufwand zu bewältigen.
Vor allem muss sich auch der Fondsmanager umstellen. Wir haben ja, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ja 6 Stunden Zeitdifferenz bis zur Ostküste in Amerika, also New York Finanzzentrum, sodass sowieso hier es dann schon einen Einfluss auf die Handelszeiten hat, in denen ich überhaupt reagieren muss, damit der Trade auch implementiert
wird. Da kommen wir noch drauf beim Thema Währung. Aber jetzt lass uns erstmal das Verkaufsgeschäft beleuchten. Wir haben ja jetzt über den Kauf einer amerikanischen Aktie gesprochen. Lass uns über den Verkauf sprechen. Also aus dem Fonds wird eine amerikanische Aktie verkauft. T+1 bedeutet, am nächsten Tag ist das Geld im Fonds.
Ja.
Muss dann aber natürlich auch wieder, wir haben ja einen Auftrag eines Kunden, muss dann also letzten Endes weiter überwiesen werden an den Anleger. Gibt es da in diesem Verhältnis auch irgendetwas zu bedenken?
Wir diskutieren sehr intensiv in Europa die sogenannten Cash Breaches. Das heißt, wenn das Geld aus Amerika relativ früh zurückkommt, haben wir dann zu viel Geld in der Kasse und müssen es gegebenenfalls von der Verwahrstelle auf eine andere Bank transferieren oder Geldmarktvoranteile kaufen. Gerade unsere Luxemburger Freunde in der Alfi sind darüber sehr besorgt und bemühen sich im Augenblick darum, dass die ESMA eine Freistellung von einer potenziellen Verletzung der Anlagegrenzen erklärt im Zusammenhang mit T+1, sodass sie dann das Geld bei der Verwahrstelle
also halten. Anlagegrenzverletzungen durch möglicherweise
zu hohe
Überschreiten der Kasseposition.
Genau.
Und da haben die Kollegen von der Alfi Angst und möchten also jetzt sozusagen eine Freizeichnung durch die ESMA erreichen.
Ja. Unsere Mitglieder sagen eher, das können wir über Transfer auf andere Banken oder auch den Kauf von Geldmarktfondsanteilen heilen, also eine Anlagegrenzverletzung vermeiden. Ob da die etwas andere Mitgliedschaft der ALFI, die ja, besteht aus Sozialstellen, besteht.
Die ALFI ist ja kein reiner Fondsverband. Die ALFI ist ja nicht wie ein reiner Fonds- und Asset-Management-Verband. Die ALFI ist ein Allfinanzverband mit Versicherern und Banken. Also es kann schon sein, dass aus diesem Grund diese Position in Luxemburg entstanden ist. Gut, unsere ist wie gesagt anders. Wir sind der Meinung, wir kriegen das auch ohne ESMA-Regulierung hin. Das dritte Problem, wir haben ja einen Währungsunterschied zwischen US-Dollar und Euro, wenn der Fonds in Euro denominiert ist. Was muss man jetzt in dieser Konstellation beachten? Was ist da die Hauptherausforderung, wenn wir über das Forex-Thema sprechen?
Die Hauptherausforderung ist eben parallel, entweder die Fremdwährung zu beschaffen oder sie wieder loszuwerden. Und da ist eben das Problem aufgrund der bestehenden sozusagen Schlusszeiten für Geschäfte, insbesondere kurz vor dem Wochenende. Am Freitag in New York 15 Uhr ist dort auch Schluss für den FX-Handel. Mit dem Zeitunterschied ist das 9 Uhr. Bei uns ist das zum Teil nicht machbar. Deshalb überlegen eben die Mitglieder generell, insbesondere vor dem Hintergrund des FX-Handels, aber auch für die zwei anderen Problemkreise, die wir schon angesprochen haben, dass sie neben verstärkter Automatisierung, damit sie eben auch nachts und außerhalb der Geschäftszeiten arbeiten können, auch Personal aufzubauen, entweder hier vor Ort, das dann in abends länger arbeiten kann zu den US-Geschäftszeiten oder eben gar bei großen Mitgliedern sogar, dass sie Personal dann an der Ostküste der USA aufbauen werden, um hier eine möglichst hohe zeitliche Überlappung hinzukriegen, damit sie ihre Geschäfte, aber insbesondere auch die Fremdwährungsgeschäfte noch rechtzeitig ausführen.
Ja, wäre unter Umständen erforderlich, zumindest für den Übergangszeitraum, bis wir dann eben auch T+1 haben. Auf alle Fälle wird es teuer. Wäre das eine Auslagerung nach OGAF und AIFMD-Richtlinien?
Kommt auf den Einzelfall an, würde ich sagen. Ja, nicht grundsätzlich, aber im Einzelfall, ja.
Aber prüfen sollte man das auch dann auf alle Fälle, wenn man es machen möchte. Also ich denke, wir sind uns einig, wenn die Amerikaner das machen, werden wir in Kürze folgen. Hast du schon ein Gefühl, wann das sein wird?
Kürze ist jetzt aus der EU-Sicht relativ. Wir sind ja dadurch behindert, dass die EU ja jetzt erstmal den Wahlkampf und die Wahl zum Europäischen Parlament hat. Das heißt, die neue Kommission wird erst Anfang nächsten Jahres stehen, sodass dann erst eine Entscheidung zwischen 2025 und 2029 zu erwarten ist. Wie schnell, das wissen wir nicht. Im Augenblick wird davon ausgegangen, dass wahrscheinlich England die grundsätzliche Entscheidung schneller treffen kann. Die erwarten bereits einen grundsätzlichen Bericht an das Finanzministerium noch im ersten Quartal dieses Jahres und werden dann sicher schneller voranschreiten. Dann wird eben die Frage sein, kann man trotzdem eine Abstimmung zwischen England und der EU herbeiführen? Das wäre wünschenswert, weil die Engländer der größte Devisenhandelsplatz der Erde sind und auch im Rentenhandel sehr stark sind, um nicht noch weitere Friktionen in das System zu bringen. Mhm. Wir in Europa haben ja anders als England und die Amerikaner das Problem, dass wir nicht nur einen CSD, Zentralverwahrer, und eine Clearingstelle, einen CCP haben im Aktienhandel. Und die Amerikaner haben dann 19 Börsen. Wir haben über 70 Börsen und Handelsplätze und über 30 Zentralverwahrer, 18 zentrale Clearinghäuser. Das heißt, bei uns wird es ja viel schwieriger, das alles zusammen.
31 Zentralverwahrer und 18 Clearinghäuser.
Ja. Und die Amerikaner haben eins.
Eins, genau. Stehen einem in den USA entgegen.
Und das macht es natürlich, die müssen ja dann untereinander auch T+1 vollständig umsetzen und die Prozesse optimieren mit den ganzen Banken, die jeweils im Land des CSDs und des CCPs dahinter hängen. Und das macht es natürlich in Europa wesentlich schwieriger. Und das macht es nicht unbedingt auch risikoärmer, was in den USA oder in England sicher bei nur einem CCP und einem CSD eher begründbar ist.
Ja, das bringt uns wieder auf dieses Thema ESA-Review, das ja jetzt mal wieder hochgepoppt ist vor kurzem. Wir hatten ja Äußerungen von Lagarde in dieser Richtung und man hört auch wieder einiges aus Brüssel. Hinter dem Schlagwort ESA-Review, das alle paar Jahre mal aufpoppt, verbirgt sich im EU-Slang ein Machtzuwachs der ESMA, der EBA und der EIOPA, also der Europäischen Aufsichtsbehörden. Viele befürworten, insbesondere aus Frankreich, befürworten eine Zentralisierung der Aufsichtsstrukturen. Sie wollen also diesen Aufsichtsbehörden noch mehr Macht geben. Das würde dann beispielsweise bedeuten, dass die ESMA Fonds zulässt. Und einige finden das ganz praktisch, so nach dem Motto, wir haben dann so einen One-Stop-Licensing-Prozess, wir brauchen nur noch eine Lizenz und dann können wir europaweit vertreiben und das ist ganz praktisch. Übersehen dabei aber, dass die nationalen Aufsichtsbehörden nicht verschwinden werden und die Kompetenzen der nationalen Aufsichtsbehörden auch nicht geringer werden. Also in Wahrheit hätten wir erheblich mehr Administration. Und ich finde es schon befremdlich, dass, wenn man über die Vollendung der Kapitalmarktunion in Europa spricht, dass man dann als erstes an Bürokratie denkt. Also man denkt nicht über den eigentlichen Kapitalmarkt, nämlich über das Investieren, über den Kauf von Wertpapieren, sondern an Bürokratie. Man denkt an Behörden, wie man Behörden noch mächtiger machen kann, wie man sie noch weiter zentralisieren kann. Die Franzosen sind natürlich deswegen dafür, weil sie sich davon versprechen, dass bei der ESMA dann künftig nicht 300 Leute, sondern 3000 Leute arbeiten. Das ist mehr so ein Standortthema als ein wahres Kapitalmarktunionsthema, wird aber natürlich kaschiert mit dem Mäntelchen Kapitalmarktunion. Und darüber reden wir jetzt natürlich. Und jetzt kommst du und sagst, wir haben 31 Zentralverwahrer. Und dann wird es natürlich als nächstes wieder heißen, ja, das muss zentralisiert werden. Kommt da jetzt aus dieser Ecke Konsolidierungsdruck?
Regulatorisch noch nicht, aber Frau Lagarde, du hattest es ja gerade angesprochen, hat neben der ESA-Thematik auch die Industrie aufgefordert, die Finanzindustrie selbst zum europäischen Kapitalmarkt durch verstärkte Zentralisierungsbemühungen beizutragen. Meine persönliche Erfahrung lassen mich das eher skeptisch betrachten. Wir hatten zuletzt eine Debatte um das Consolidated Tape. Da ging es ja lediglich darum, dass die Börsen etwas mehr Daten dem Markt bereitstellen. Ja. Das wurde schon als Existenzthema von Seiten der Börsen betrachtet. Deshalb könnte ich mir vorstellen, wenn eine Börse jetzt tatsächlich eine Börsengruppe gebeten wird, ihren CCP oder ihren CSD aufzugeben, dass das dann wahrscheinlich wirklich eine Existenzdebatte wird. Und deshalb glaube ich, wird die Industrie sich freiwillig jedenfalls nicht in diese Richtung begeben.
Da bin ich ganz deiner Meinung, Rudi. Glaubst du denn, dass T+1 dann schon das Ende der Fahnenstange ist? Da geht doch noch mehr. T+0. Ja. Wann kommt T+0? Technisch ist es ja längst möglich.
T+0 ist sicher in den CSDs und CCPs schon möglich. Es gibt ja auch jetzt schon die Möglichkeit, auch mit seiner Verwahrstelle Contractual Settlement T+0 zu vereinbaren.
Ja.
Dann wird das halt so verbucht, selbst wenn das Wertpapier noch nicht da ist oder der Betrag bezahlt ist. Aber wo die Diskussion eben herkommt, ist im Bereich der Digitalisierung, insbesondere die Einführung von der sogenannten Blockchain, wo eines der Hauptargumente sein soll, dass man T+0 machen kann. Ich denke, T+0 könnte man auch im bestehenden System machen, aber dann muss man sich eben ausrechnen, ob die damit verbundenen Vorteile, nämlich die sofortige Verrechnung von Geld und Wertpapier oder dann Tokenfluss, so viel mehr Wert für den Markt bringt, wenn andere Geschäftsmöglichkeiten dort vielleicht dann ausgeschlossen und reduziert werden.
Apropos Geschäftsmöglichkeiten. Der zeitliche Abstand zwischen Kauf und Erfüllung birgt ja auch Geschäftsmöglichkeiten, zum Beispiel Leerverkäufe, Wertpapierleihe. Viele Geschäfte von Investmentbanken beruhen darauf. Wie sind die denn davon jetzt betroffen?
Die Investmentbanken sind im Augenblick erstmal betroffen von der Umstellung ihrer Einheiten, die im Verwahrstellen- oder Custody-Bereich tätig sind. Nicht direkt in diesen, aber sie werden sich natürlich jetzt diese ganzen Auswirkungen auf ihre Geschäftspolitik überlegen müssen. Und es ist für mich jetzt nicht ausgemacht, dass notwendigerweise sie deshalb in Richtung T+0 oder T+1 drängen werden. Es gab bereits im Jahr 2000 ein Projekt GS1, wo man damals schon die Settlement-Fristen auf diese Zeiträume verkürzen wollte. Und das ist dann relativ schnell klang- und sanglos weggestorben. Meine Annahme war, dass das die Erwerbsmöglichkeiten des Front Offices vielleicht so beschränkt hätte, dass man dann doch die Vorteile der Risikominderung im Backoffice dann doch nicht als so wesentlich angesehen hat, um es schon damals einzuführen.
Eine letzte Frage an dich. Was machen eigentlich die Chinesen?
Die Chinesen und auch die Inder haben jetzt schon T+1 eingeführt. Allerdings haben die natürlich einen wesentlich reglementierteren Markt, als der bei uns der Fall ist. Und von daher lässt sich das dort wahrscheinlich einfacher auch per Ordre Mufti umsetzen.
Ja, und in Europa hören wir aus allen Ecken, dass T+1 unterstützt wird. Also gerade aus Brüssel hören wir das, wir hören das aber auch von den Zentralbanken. Also es gibt einen sehr starken Drang Richtung T+1. Also wir werden es wahrscheinlich zeitnah bekommen. Ich hoffe, Sie fanden das Thema interessant, liebe Zuhörer. Wir sind am Ende unseres T+3-2-1-Gesprächs. Rudi, Dirk auch ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.